ich wusste nicht mehr, wie das ist, jemanden zu küssen, ein Mädchen zu küssen, wenn man nüchtern ist. Ich wusste nicht, wie Sex nüchtern funktioniert. Ich wusste an der Ampel nicht, die Ampel ist rot, kommt kein Auto, darf ich jetzt rüber? Also alle ganz normale Dinge waren weg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich den Autor und Journalisten Jörg Böckem. Jörg ist 54 und hat unter anderem für die Zeit und den Spiegel gearbeitet. Viele Jahre davon war er heroinsüchtig. Er wird uns gleich erzählen, wie man sich im Spiegelbüro in Hamburg einen Schuss setzt, wie es ist, Brad Pitt auf Entzug zu interviewen. Jörgs Geschichte handelt also von Drogen, aber sie handelt vor allem von einer zentralen Frage. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Jörg wird uns zeigen, dass es sehr unangenehm sein kann, sich diese Frage zu stellen, aber er wird uns auch zeigen in seiner Geschichte, dass es sich für uns alle lohnt, nach ihrer Antwort zu suchen. Jörg, die Tür geht auf in deinem damaligen Spiegelbüro. Du sitzt mit dem Rücken zu dieser Tür vor deinem Schreibtisch und Sekretärin Runhild kommt rein und du wirst panisch?
Ja, ich versuche mich nicht anmerken zu lassen, dass ich panisch werde, aber mein Pulsschlag wird schon deutlich schneller, weil ich gerade dabei bin, mir auf meinem Löffel Heroin aufzukochen und wollte mir dann später auf dem Klo eine Spritze setzen und natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt dafür gestört zu werden. Genau, und ja, ich saß da und ich bin zu der Zeit Spiegelautor gewesen und war kein festangestellter Redakteur. Das hatte den großen Vorteil, dass ich nicht jeden Tag und von 9 to 5 im Büro sein musste. Das heißt, ich war immer nur da in der Produktionszeit, wenn einer meiner Artikel produziert wurde oder wenn es Konferenzen gab. So. Und ich habe mir in den Tagen, an denen ich da sein musste, immer angewöhnt, auf dem Weg in die Redaktion am Jungfernstieg, war damals noch eine offene Szene in Hamburg, vorbeizufahren, kurz mir was zu holen für den Tag und mir dann in der Mittagspause, wenn die Büroetagen leer waren, weil die meisten halt in der Kantine waren, mir dann auf der Toilette einen Druck zu setzen, weil nur mit dem morgendlichen Druck bin ich einfach nicht über den Tag gekommen. Das hätte nicht gereicht.
Sprich, als Runhild die Tür aufmacht, hast du schon einen Schuss Heroin dir morgens gesetzt?
Ja, ja. Ich wäre morgens ohne einen Druck gar nicht aus dem Bett gekommen. Also das keine Chance. Also das Blöde war halt, dass ich zu dem Zeitpunkt so hoch dosiert war, dass Rauchen oder durch die Nase ziehen wahnsinnig ineffektiv war. Also da braucht man dann irre Mengen und es dauert auch dann länger, bis es wirkt. Und auf dem Klo rauchen ist dann auch immer mit Feuerzeug und Rauchentwicklung. Ehrlich gesagt ist es unauffälliger, die auf dem Klo eine Spritze zu setzen, als auf dem Klo zu rauchen. Das heißt, intravenöser Konsum war mein Mittel der Wahl, was aber auch ein Problem war, weil ich zu der Zeit schon so drauf war, dass meine Venen total zerstochen waren und ich kaum noch was gefunden habe.
Jetzt deine Spritze geladen, Runhild kriegt nichts mit?
Ehrlich gesagt war ich soweit noch nicht. Ich war noch dabei aufzukochen. Ich hatte also noch den Löffel in der einen Hand und das Feuerzeug in der anderen und saß natürlich mit dem Rücken zur Tür und habe so mit meinem Rücken das so gut wie möglich abgeschirmt. Hatte mir auch schon, weil ich ja auf alles vorbereitet sein wollte, wenn es irgendwie ging, so einen Stapel Zeitschriften auf den Schreibtisch gelegt und dahinter habe ich dann schnell den Löffel geschoben, als sie kam. So, und dann habe ich mich irgendwie rumgedreht, so Schweiß auf der Stirn, Herzrasen und sie sagte dann, oh, entschuldige, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich da bin, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie reinkommt. Aber sie hat da sich eigentlich auch nichts bei gedacht, hat sie mir später gesagt. Also ich habe dann halt, wie gesagt, ich saß mit meinem Rücken zu ihr und habe den Löffel abgeschirmt mit meinem Oberkörper, den Löffel dann in den Schaltschriftenstapel geschoben, mich umgedreht und so getan, als hätte ich gerade konzentriert irgendwas gelesen. So, weil was ich da vor mir gemacht habe, hat sie ja nicht gesehen.
Jetzt hast du es fertig gebracht dann, nachdem sie wieder rausgeht und hast die Spritze aufgeladen?
Ja gut, aber das war natürlich erstmal das kleinere Hürde. Die größere Hürde kam danach. Und dann bin ich dann aufs Klo und habe halt versucht, irgendwo eine Vene zu finden. Und das ging dann immer nicht. Und dann musste wieder die kleinen Blutstropfen aus der Kanüle entfernen, weil die sonst verklumpen.
Wird man dann panisch?
Das ist schon so eine Gratwanderung zwischen Angespanntheit, weil es muss irgendwie klappen. Was willst du sonst machen? Sie wegschmeißen? Ich brauchte diesen Druck. Das heißt, da musst du dann auch schon in gewisser Weise die Ruhe bewahren, sonst gibt das gar nichts. Also ich habe zum Teil die Venen an meinen Fingern benutzt. Und zum Glück hat es dann auch in dem Moment irgendwann geklappt. Ich hatte da eine Vene an meinem Handgelenk entdeckt. Das heißt, ich habe nur 4, 5, 6 Versuche gebraucht, bis es dann drin war.
Und das, was macht das mit einem, wenn es dann
erstmal
reindrückt?
Die totale Entspannung. So, das ist irgendwie so, die ganze Anspannung fällt von einem ab, weil es ist ja nicht nur die Anspannung, klappt das jetzt, sondern da hängt ja auch noch ganz viel dran. Weil ein paar Stunden später wäre die Konferenz gewesen und es ging darum, mich normal zu fühlen. Es ging darum, den Tag hinter mich bringen zu können. Es ging darum, gerade am Stuhl sitzen zu können, ohne Magen- und Darmkrämpfe zu haben und ohne, dass mir der Schweiß ausbricht. Also man denkt ja immer so, man knallt sich weg. Nee, überhaupt nicht, weit davon entfernt. Es ging darum, mich so zu fühlen, wie du dich jetzt fühlst. Also arbeitsfähig, in der Lage, mich zu konzentrieren, in der Lage, mit meinem Gegenüber in Kontakt zu treten. Und der Entzug ist was, was so vereinnahmt ist, der all das unmöglich macht. Und jeder Druck war nur ein Kampf um Normalität und Kampf gegen den Entzug.
Der Tag, an dem Sekretärin Brunhild in Jörgs Büro kommt, als er sich gerade einen Schuss Heroin setzen möchte, ist jetzt 20 Jahre her. Jörg ist Mitte 30 und hat im alten Spiegel-Hauptgebäude ein Büro. Der Spiegel ist auch damals schon eines der weltweit renommiertesten Nachrichtenmagazine. Hier als Autor zu arbeiten, davon träumen tausende Journalistinnen und Journalisten. Jörg hat das geschafft. Er ist beruflich also ganz oben und hat sich einen Traum verwirklicht. Schon in der Schule als Teenager hat er angefangen zu schreiben. Gemeinsam mit Freunden bringt Jörg zusammenkopierte Magazine über die Punkkultur heraus. Darin geht es um Bands, Musik, Alkoholexzesse und Drogenabstürze, aber auch um Gedichte und Kurzgeschichten. Lesen und das geschriebene Wort bedeuten Jörg also früh schon sehr viel. Er ist politisch ein Rebell und zielstrebig und trotzdem nie ganz mit sich zufrieden. So werden die Drogen ein Teil seines Lebens. Davon wird er uns gleich erzählen. Um das Auf und Ab seiner Karriere mit den Drogen zu verstehen, müssen wir vorab wissen, dass Jörg nach einer ersten Therapie schon mit Anfang 20 in ein betreutes Wohnen in Hamburg kam. Es läuft also nicht wirklich rund in seinem Leben und doch bekommt er einen Praktikumsplatz bei Tempo, einer Zeitschrift, die in den 90er Jahren die Kaderschmiede des deutschen Journalismus war. Für junge Autoren das Sprungbrett schlechthin. Hier lernt Jörg viele seiner späteren Spiegelkollegen kennen und aus seinem Praktikum wird bald ein Volontariat. Ein Traum scheint sich zu erfüllen. Und das, obwohl Jörg schon einen Entzug hinter sich hat. Doch die Droge hat Jörgs Hirn immer noch im Griff. Er könnte stolz auf seine journalistischen Erfolge sein, zufrieden damit, dass er das erreicht hat, wovon Tausende träumen. Doch das ist er nicht. Jörg rennt und rennt und rennt. Machen, schaffen, weiterkommen ist seine Devise. Wer bin ich, wenn ich nichts tue, fragt Jörg mich und sagt, dass er auf diese Frage damals überhaupt keine Antwort hatte. Hier definiert sich ein junger Mensch also nur über sein Handeln. Schneller, höher, stärker. Will Jörg zu viel, zu schnell?
Ja, vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, ich kam von der Drogenszene in die Therapie, von der Therapie nach Hamburg und war dann ein paar Monate später bei Tempo. Also praktisch von der geschlossenen zur großen, weiten Journalistenwelt irgendwie von jetzt auf gleich. Also das war ein Riesenschritt für mich damals.
Ein Schritt, den dein Kopf mitgeht oder überholst du dich da gerade selber?
Ich hatte immer schon einen Hang zu Extremen, von daher war das in irgendeiner Weise schon auch für mich passend und ich wollte auch immer schon viel und schnell. Von daher war das in absurden Weise, passte das zu meinem Leben vorher, aber auf der anderen Seite war es natürlich die totale Überforderung. Also ich kam aus der geschlossenen Therapie in Hessen und hatte monatelang nicht mehr gesehen als meine 40 Mitpatienten und saß dann in Redaktionskonferenzen, wo es dann darum ging, wer fliegt nach New York, wer fliegt nach London, wer fliegt nach Paris. Und ich war einer von denen, die gefragt wurden. So. Und das war für mich natürlich schon ein Riesenschock. Und es war natürlich für mich auch eine ganz große Herausforderung, weil ich kam aus einer ganz anderen Welt. Und da mitzuhalten, mich da zu beweisen und unter diesen Leuten, die einfach auch ein ganz anderes Leben lebten, als ich das in den letzten Jahren gelebt hatte, das war schon auch eine Riesenherausforderung und auch ein großer Schritt, der auch viel gefordert hat.
Ich hoffe, heute so ein bisschen von dir zum Thema Umgang mit Leistungsdruck zu lernen, weil ich mir vorstellen kann, dass genau das, was du gerade beschreibst, man ist ein junger, aufstrebender Schreiber, Journalist, Autor, was ja wirklich schon ein Feld ist, wo man sich immer wieder beweisen muss, wo man echt kämpfen muss und weißt aber gleichzeitig, dass du mit einem Hirn rumrennst, das die Erfahrung gemacht hat, mit Heroin komme ich nicht nur runter, sondern kann vielleicht auch leistungsfähiger sein, kriege ich mich irgendwie kontrolliert.
Das ist halt das Problem gewesen. Also das ist was, was ich sehr, sehr schmerzhaft in einem langwierigen Prozess lernen musste. Also eine der Wurzeln für meine Abhängigkeit ist mit Sicherheit mein Leistungsskript gewesen. Ich komme halt aus einer Familie, aus einer ganz einfachen Familie. Also mein Vater hat Schmied gelernt irgendwann mal und sich dann hochgearbeitet zum Baumaschinenführer. Mehr war für ihn gar nicht möglich. Und meine Mutter, Familie meiner Mutter, kommt vom Bauernhof. Sie hat Arzthelferin gelernt, was schon ein Riesenschritt in dieser Familie war. Und für meine Eltern war immer der Traum, ihre Kinder sollten es besser haben, ihre Kinder sollten studieren und die sollten was erreichen im Leben. Und ich war immer Klassenbester in der Schule und das war natürlich ganz klar, der Junge muss studieren, der soll Arzt oder Lehrer werden. Das war für meine Eltern das, was meine Eltern sich an Karriere vorstellen konnte, Arzt oder Lehrer zu werden. Mehr war nicht vorstellbar. So. Und mit dieser Erwartung bin ich aufgewachsen und habe irgendwann halt gemerkt, dass ich das nicht will und dass ich was anderes will im Leben. Habe aber auf der anderen Seite dieses Leistungsskript meiner Eltern so verinnerlicht, dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, ich spüre mich selbst nur, wenn ich was tue. Wer bin ich, wenn ich nichts leiste, wenn ich keine Erfolge habe? Wusste ich nicht. Und ich habe für mich ganz deutlich gespürt, ich komme da nicht raus, wenn ich nicht was ganz Extremes mache. So. Und meine Antwort darauf war tatsächlich dann Drogen nehmen. Weil auf der einen Seite war Drogen nehmen, speziell auch Heroin, so weit vom Leben meiner Eltern entfernt und von dem, was meine Eltern sich für mich erwartet hatten. Das war Galaxien weiter. Also, mir ist nichts eingefallen, was weiter weg gewesen wäre. So.
In welchem Alter ist dieser Druck bei dir schon so hoch, dass du sagst, jetzt muss ich ausbrechen?
Ich habe so mit 13, 14 wirklich mit meinen Eltern im Grabenkrieg gelegen. Das fing natürlich mit Kleidung an und natürlich meine Eltern, wir sind halt Neubaugebiet, Kleinstadt, Dorf und was sollen die Nachbarn denken und jeder muss A funktionieren und B wollte auch alles ordentlich aussehen und so und da wollte ich nicht mehr mitmachen und da habe ich relativ früh angefangen zu rebellieren. Ich bin dann irgendwann mit 13, 14 in einem selbstverwalteten Jugendzentrum gewesen. Da war ich, glaube ich, der Jüngste im Mitarbeiterteam. Sehr viele, sehr politisch engagierte Menschen. Also als es auch dann mit Hausbesetzungen und Straßenblockaden, Friedensdemonstrationen losging. Das war dann so das, was ich mir für mich gesucht hatte. So diese, diese Gegenkultur, dieser Gegenentwurf zu dem, was meine Eltern von mir wollten. Weil ich so das ganz deutliche Gefühl hatte, so, nee, das ist nicht mein. Ich muss rausfinden, was meins ist. So. Und,
ja. Das reicht dir aber nicht aus. Du sagst, du brauchst jetzt das Maximum und das ist dann Heroin.
Genau, das war vielleicht die Kehrseite dessen, was meine Eltern mir versucht haben, mit auf den Weg zu geben. Also ich verkürze jetzt. Also ich möchte nicht der Eindruck entsteht, dass meine Eltern schuld sind oder irgendwas falsch gemacht haben. Ich bin weit davon entfernt, denen irgendwas vorzuwerfen. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, haben ihr ganzes Leben für ihre Kinder versucht, das Beste zu tun. Es hat nur nicht funktioniert. Es hat mit mir nicht zusammengepasst. So. Ich hatte dann irgendwann wirklich auch so einen Hang zum Extrem. Ich wollte über meine Grenzen gehen, extreme Erfahrungen machen, mich ausprobieren. Also all das, meine Mutter war auch wahnsinnig ängstlich und behütend. Und ich hatte den Drang, ich will da raus. Ich will in jedes Messer laufen, das mir irgendwer dahin hält. Und ja, habe dann auch wirklich ziemlich extreme Dinge getan. Also in jeder Hinsicht. Ich habe dann in der Schule mich zum Schülersprecher wählen lassen, mich nur mit den Direktoren angelegt. Es ging immer so um sich Selbstvergewisserung. Wo ist mein Platz? Was kann ich? Ich lasse mir nichts vorschreiben. Ich will was Eigenes. So, das war die eine Seite. Und die andere Seite war natürlich, dass ich mich damit auch selbst sehr, sehr, sehr unter Druck gesetzt habe. Und irgendwann habe ich dann auch so in diesem Prozess des Grenzen austesten, Extremerfahrungen machen, auch dann Drogen genommen.
Und womit fing es an?
Es fing an bei mir.
Also Alkohol definieren wir jetzt wahrscheinlich nicht als Droge, das liegt sowieso so mit,
das
oder?
Sehe ich ganz klar so, dass man Alkohol, Nikotin.
Total, bin ich total bei dir. Ich hätte jetzt nur gedacht, das läuft so unter ferner Liefen.
Nee, interessanterweise hat Alkohol für mich nie eine große Rolle gespielt.
Okay, ja.
Aus dem Grund, weil mein Vater hat halt sein Feierabendbier immer getrunken. Für mich war Alkohol das allerletzte. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Deshalb habe ich mir direkt was anderes gesucht. Ich wollte mich komplett von allem abgrenzen, wofür meine Eltern standen und was sie mir vorgelebt haben. Und habe dann halt mit dem Kiffen angefangen. So. Und
wir sind jetzt in dem Alter 13, 14, 14. 15,
14. Mit 14 habe ich angefangen zu kiffen, genau. Und wie alles im Leben habe ich das dann auch so übertrieben, dass ich irgendwann dann Schatten gesehen habe, Stimmen gehört habe und Panikattacken gekriegt habe und dachte dann, also nee, das kann es jetzt auch nicht sein. Also ich fand es am Anfang super, habe es 2 Jahre lang gemacht, großen Spaß gemacht, aber wie gesagt, irgendwann wurde es dann so extrem. Ich habe dann auch vor der Schule, nach der Schule in den Pausen gekifft und irgendwann.
Aber erstmal holt sich dieses Kiffen, dieses Sedierende da drin runter von dem Leistungsdruck, von diesem Skript deiner Eltern?
Naja, ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe es eher so empfunden, dass ich da ja wahnsinnig gegen gearbeitet habe. Also ich habe halt versucht, das mit gegenteiligen Erfahrungen auszumerzen. Also ich habe dann auch gesagt, okay, dann haue ich halt auch perfekt in die Kacke. Ich will nicht perfekt sein, aber ich kann alles falsch machen und ich kann irgendwie alles anders machen. Und das war halt sehr große, so eine Teenager-Anti-Haltung. Mhm. Also eine Mischung aus extremer Rebellion, totaler Selbstüberschätzung. Also so wie man halt ist mit 15, 16, 17, 18. Und ich habe auch gedacht, ich bin unsterblich, mir gehört die Welt. Ich kann alles, ich mache alles und mir braucht keiner sagen, was ich zu tun habe. Das kriege ich schon selber raus und so. Also das war schon eine sehr, sehr extreme Zeit. Und ich habe in den ersten Jahren die Drogen oder psychoaktive Substanzen, wie der Fachbegriff lautet, eigentlich immer nur eingesetzt, um was Besonderes Neues zu erleben.
Okay.
Ich wollte neue Erfahrungen machen, ich wollte Dinge anders spüren, mich selbst anders spüren. Aber interessanterweise auch nicht nur in dem Bereich. Ich habe auch, glaube ich, 20 verschiedene Jobs gemacht in der Zeit. Ich wollte einfach gucken, was kann ich? Ich habe im Wald gearbeitet, ich habe geschlachtet, ich habe gemauert, ich habe Dächer gedeckt, ich habe planiert, so was es gerade ging. Ich habe alle möglichen Jobs, ich habe als Aktmodell gearbeitet. Ich habe alles gemacht, was mir gerade so einfiel. Ich wollte einfach gucken, okay, so was kann ich?
Mit Freude an der Sache oder als Getriebener?
Nee, mit Interesse, mit Neugier. Mhm. Sobald ich, also das war interessant, weil ich fand das dann immer spannend, ein bisschen auch getrieben, ich war am Anfang auch immer sehr angesprochen. Ich dachte, scheiße, schaffe ich das jetzt oder habe ich mir da zu viel vorgenommen? Und wenn ich dann gemerkt habe, ich kann's, war es uninteressant. Also eigentlich mein Drogenkonsum war eigentlich eher so Erfahrungshunger und schneller, härter, lauter und war auch jahrelang einfach großartig. Ich habe es geliebt, das hat mir unglaublich gute Erfahrungen beschert, ich möchte es nicht missen.
Jörg will sich von seinen Eltern absetzen und die Drogen sind ein Gegenentwurf zu deren Leben in ganz Extremen. Seine Karriere fängt im Grunde mit Cannabis an und wird dann aber kurz unterbrochen durch die erste große Liebe. Jörg meint, dass der Rausch der Liebe sein Belohnungssystem im Hirn so sehr befriedigt, dass er die Droge in dieser Zeit gar nicht mehr brauchte. Doch die Beziehung geht in die Brüche und das ist ein Problem für ein Hirn, das sich schon an Drogen gewöhnt hat. Verliebt sein können wir uns so vorstellen wie ein Feuerwerk, das in unserem Kopf abgefackelt wird. Wir haben einen regelrechten Cocktail aus Neurotransmittern, der im Grunde mit einem Hai verglichen werden kann. Das dopamingetriebene Belohnungssystem kriegt die volle Dröhnung. Jeder von uns, der schon mal Schmetterlinge im Bauch hatte, weiß, wie krass das Leben auf Wolke 7 ist. Doch unser Hirn ist nicht gemacht für krasse Dauerzustände. Das heißt, irgendwann werden die Schmetterlinge fluglahm. Jetzt schreit das Hirn, ich will mich aber wieder richtig gut fühlen. Tu irgendwas. Was Jörg tun wird, das hören wir gleich. Vorher möchte ich uns aber einen Gedanken mit auf den Weg geben. Das Faszinierende an Jörgs Geschichte ist, dass er einerseits den Drang auslebt, den viele junge Menschen kennen werden. Ich mache es ganz anders als meine Eltern. Und gleichzeitig sind aber die Verhaltensmuster seiner Eltern, und zwar vor allem das des Schaffens und Machens, so tief in Jörgs Kopf verankert, dass er davon die ganze Zeit getrieben ist. Darauf sollten wir im weiteren Verlauf seiner Geschichte achten, weil ich glaube, dass viele von uns unterschätzen, wie sehr wir doch von unserem Umfeld geprägt sind und dass unsere Versuche, daraus auszubrechen, zwar von außen betrachtet dann eben nach einem ganz anderen Leben aussehen, von innen jedoch genau den Mustern, Erfahrungen und Einstellungen folgen und entsprechen, von denen wir uns eigentlich abgrenzen möchten. Konkret heißt das, Jörg will alles anders machen als seine Eltern und übersieht dabei, wie sehr deren Erziehung aber in seinem Kopf wirkt. Wie lebt er das? Was will er ausstrahlen? Wie sieht Jörg aus?
Das war jetzt so meine Hausbesetzer-Friedensdemo-Zeit. Ganz lange Haare.
Punkermäßig?
Nee, noch nicht. Das ist noch eher so meine Hippie-Phase, wo ich nur uralte Klamotten getragen habe und Haare bis hier. Also bin beim Trampen immer mitgenommen worden, weil mich alle für ein Mädchen gehalten haben. Fand ich immer super praktisch. Und so, ja. Genau, und meine Mutter war natürlich völlig entsetzt, wie ich dann so rumlaufe und so.
Das ist interessant, das hat schon mal auch gereicht, um deinen Eltern zu zeigen, ey, ich bin ganz anders. Weil total. Das wolltest du ja sicherlich auch,
das
oder?
Hat total, ja. Also in der Schule, also selbst die Lehrer waren, also es gab letzten Endes, wir sind in der Kleinstadt aufgewachsen. Da ist Auffallen nicht so schwierig. Und dann mit 16 habe ich dann aufgehört zu kiffen, erste große Liebe. Und dann in der Zeit habe ich dann ganz extrem halt so politische Arbeit gemacht und irgendwie Friedensbewegung und Hausbesetzungen. Und also da habe ich halt auf die Art und Weise dann so meine rebellische Seite ausgelebt. So.
Die ganze Zeit aber wieder der Homo Faber, der schaffende Mensch. Ja, machen, tun, ja, leisten, ja, vorwärts bringen.
Ja, total. Also es war ja dann auch wirklich so, dass meine Freundin manchmal genervt war, weil ich so viele Sachen gemacht habe und auch wir uns kaum zum Teil auch weniger gesehen haben, als ich es gerne gehabt hätte. Und so. Also ich hatte aber nicht das Gefühl, ich muss irgendwas lassen. Ich hatte das Gefühl, das interessiert mich. Und wenn ich das mache, dann stürze ich mich da kopfüber rein. Das war eher so mein Hang zum Extrem. Ich hatte Sex mit Frauen, ich hatte Sex mit Männern, ich war nie treu. Ich habe meine Freundin auch gesagt, so, nö, dafür ist mein Leben zu kurz und nur Sex mit einer Frau kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich immer so alles mitnehmen.
Ich rate jetzt und hoffe auf richtigen Treffer, deine Freundin macht Schluss.
Bei ihr war das noch so, die habe ich noch heimlich betrogen. Und das hat sie dann irgendwie rausgekriegt. Also letzten Endes, sie hat es vollzogen, aber ich wusste eigentlich vorher, wenn sie das rauskriegt, dann ist es vorbei. So.
Ist jetzt Entzug in deinem Hirn?
Gar nicht mal Entzug. Ich musste halt Löcher stopfen. Also die Beziehung war halt ein ganz, ganz wichtiger, großer Teil meines Lebens und hat ganz viel auch an Endorphin freigesetzt und so. Also hatte auch eine rauschhafte Funktion oder einen rauschhaften Zustand für mich und der musste ersetzt werden. Und dann habe ich tatsächlich kaum getrennt, innerhalb von 2 Wochen alles an Drogen, was es gab, ausprobiert. Alles, wirklich. Und ich wohnte in der Nähe der holländischen Grenze. Es gab fast alles so. Und wirklich innerhalb von 2 Wochen alles immer rein, immer rein, immer rein, immer mehr, immer härter und so. Und
das sind jetzt auch neue Erfahrungen. Du warst vorher das Kiffen gewöhnt.
Genau.
Und jetzt kommt was dazu? Zähl mal auf. Kannst du den Einkaufszettel mal, wenn du nach Holland fährst?
Es kam Amphetamine, LSD, Psilocybinpilze, Kokain, Heroin, Opium, Tabletten, Alkohol, alles.
2 Wochen?
Innerhalb von 2 Wochen alles mal durchgetestet, genau.
Ist Heroin das krasseste davon mit Abstand oder ist das ein Trugschluss?
Da kommt man das an. Ich glaube tatsächlich, die krasseste Droge ist LSD, weil die, was mit dir macht, was so außergewöhnlich ist. Also Heroin hat andere extreme Wirkungen, aber so krass ist eigentlich die Halluzinogene, weil die verändern komplett. Ich habe dann mit Freunden im Zimmer gesessen und wir haben uns bunte Lichtbälle hin und her geworfen und die waren da. So. Und
auch für alle?
Für uns beide, ja, ja. Und ich stand am Bahnhof, Zug fuhr auf mich zu, als der Zug weg war, lag ich am Boden, hatte das Gefühl, der Zug ist wirklich durch mich durchgefahren. Also wirklich, das spürst du. Das ist nichts, was man in normalen Wahrnehmungen herkennt. Also von daher ist das schon eine ziemlich krasse Erfahrung. Heroin war für mich dann letzten Endes so die Königsdroge, weil ich gemerkt habe, ey, das macht was, was ich unglaublich gut gebrauchen kann. Und zwar Heroin ist das perfekte Schmerzmittel. Heroin hilft gegen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen, gegen Einsamkeit, Überforderung, Verlustängste. Nichts mehr da, alles weg. Du wirst wie in so eine weiche, wohlige Masse eingehüllt. Nichts tut mehr weh, nichts bedroht dich mehr, nichts macht dir mehr Angst. Alles wird ruhig. So. Und das war tatsächlich, glaube ich, der Grund dafür, dass Heroin dann die Substanz geworden ist, von der ich abhängig geworden bin, weil ich bin überzeugter Anhänger der These, dass die allermeisten Menschen, die einen missbräuchlichen oder abhängigen Drogenkonsum haben, im letzten Endes Selbstbehandler sind. Das sind Menschen wie ich, die dann irgendwann merken, an gewissen Punkten ihres Lebens, da ist eine Substanz, mit der ist es viel, viel leichter, irgendwas auszuhalten, was ich meine, nicht gut aushalten zu können, mit der ich Anforderungen auf einmal viel besser bewältigen kann und so. Also praktisch, ich habe das Heroin dann irgendwann als Medikament genommen. So. Und das war der Anfang vom Ende.
Medikament gegen dich selber?
Medikament gegen Versagensangst, gegen Überforderung, gegen Liebeskummer, gegen Einsamkeit. Diese ganzen Dinge, die auf einmal dann da waren. Und irgendwann...
Mich wundert das, diese Versagensängste, der Druck, das kennt ja im Prinzip jeder genau. Mensch. Erlebt jeder mal.
Ja.
Die Frage ist jetzt, wie gut sind meine Coping-Strategien? Was habe ich für Alternativen im Kopf, um als Muster dann darauf zu reagieren? Und du kennst doch eigentlich alternative Muster. Du kennst doch das Schülersprechersein, sicher auch die Anerkennung. Du kennst irgendwie ein Hippietum, du kennst eine politische Ausrichtung, natürlich. Du kennst auch die Liebe schon. Warum greift von dieser ganzen Liste von Strategien jetzt keine?
Naja, das ist die falsche Frage, weil in dem Moment, also wir reden von 18, 19, 20, es ist A, ein Zeitpunkt, wo Persönlichkeitsentwicklung noch nicht wirklich abgeschlossen ist oder weit fortgeschritten ist. Und der nächste Punkt ist ja der, es ist ja nicht so, dass ich vor der Entscheidung stand, mache ich das jetzt und ruiniere mein Leben oder mache ich was anderes. Ich habe einfach was entdeckt, was super funktioniert hat. Und bisher waren meine Drogenerfahrungen alle positiv. Okay. Ich hatte keine Angst davor. Es war ja nicht so, ich sagte, oh, das lasse ich jetzt lieber, ich mache lieber was anderes. Warum hätte ich es lassen sollen? Also meine ersten Erfahrungen mit allen Drogen waren immer gut. Und auch meine ersten Erfahrungen mit Heroin waren immer super. Es hat 3 Jahre gedauert, bis ich wirklich einen schlimmen Entzug hatte. Ich habe dann immer gedacht, oh, was alles Weicheier. So, was wollen die denn? Das war kein Problem. Und es gibt auch so eine These und ich glaube, da ist was dran, dass gerade zu Opiaten vor allen Dingen Menschen neigen, die sehr, sehr feine Antennen haben, die ganz viel mitkriegen. Alkis und Kokser sind ganz oft Leute, die mehr Aufregung wollen, die sich aktivieren wollen. Und Junkies wollen sich aber überhaupt nicht aktivieren, die wollen Ruhe haben, die wollen geschützt werden, die wollen nichts mehr mitkriegen. So. Deshalb ist es tatsächlich ganz oft so, dass ganz viele opiatabhängige Menschen sind mit einer sehr hohen Wahrnehmung und die das einfach überfordert. So. Und ich glaube, es war bei mir auch so. Und klar geworden, dass es irgendwas nicht mehr stimmt, ist dann erst an einem Punkt, wo dann auf einmal alles schal wurde und ich dann gemerkt habe, ey, das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich mache das Gleiche wie vor ein paar Jahren, aber es fühlt sich nicht mehr so an. Und ich, dann waren auch schon meine ersten Freunde in Therapie, die waren schon weg und ich hatte dann irgendwann, also es gab dann irgendwann noch so einen Punkt, da war dann alles, da ging, war alles weg. So, und ich bin dann irgendwann mit Anfang 20, ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte keinen Job mehr, ich hatte kein Auto mehr und ich hatte nichts mehr. Ich habe bei einem Freund auf einer durchgepissten Matratze geschlafen und mich von trockenem Toastbrot ernährt, weil ich kein Geld mehr hatte. So, und,
voll drogenabhängig in der Zeit.
Voll, voll.
Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Morgen auf dieser vollgepissten Matratze, wenn du aufwachst und das letzte trockene Toastbrot schon wahrscheinlich schon her ist?
Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also das gibt's Phasen, an die ich mich sehr gut erinnere. Die ist so ein bisschen weg. Ich weiß nur noch, dass ich meine damalige Freundin, mit der ich aber schon getrennt war, in dem Zeitpunkt dann irgendwann erzählt hat, dass ich, wenn sie mit mir telefoniert habe, eigentlich nur vom Tod geredet habe, was ich selber nicht mehr weiß. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nur von ihr. Also dass ich da wohl wirklich sehr, sehr am Ende war. Und ich glaube, was mich da gerettet hat, waren dann auch wieder meine Eltern in gewisser Weise, weil bei allem, was nicht funktioniert hat, haben meine Eltern mir immer das Gefühl mitgegeben, du bist ein besonderer Mensch, du kannst was schaffen. So, und das hat auf der einen Seite, habe ich daraus viel Chaos abgeleitet, auf der anderen Seite hat mir das dann immer aber auch so diesen Mut gegeben. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin es wert. So.
Deine Eltern wissen in dieser Zeit, dass du drogenabhängig bist. Das lässt sich doch wahrscheinlich kaum mehr verheimlichen.
Es gab immer wieder Momente, wo ihnen das klar geworden ist. Also ich bin einmal mit 15, Anfang 16 oder so von zu Hause abgehauen.
Okay.
Und dann haben sie irgendwelche Briefe von meiner damaligen Freundin in meinem Zimmer gefunden.
Aber da gab es ja nur Cannabis.
Ja, nicht nur Cannabis. Damals habe ich dann auch schon den Tablettenschrank meiner Mutter geplündert und geguckt, überall wo drauf stand, danach nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen oder keine Maschinen mehr bedienen, habe ich mir dann händeweise reingeworfen. Also das gab es dann auch schon mal.
Gut, aber dass Jugendliche irgendwelche Drogenexperimente machen, ist zumindest meiner Wahrnehmung immer noch in einem ganz anderen Universum als ich lieg auf einer vollgepissten Matratze und brauche jeden Tag einen vollen Löffel Heroin.
Natürlich, aber für meine Eltern war das eine genauso weit weg wie das andere.
Ah, okay.
So, und in ihrer Wahrnehmung war von vornherein klar, das eine führt zum anderen, was natürlich nicht stimmt, aber für sie war das so. Naja, deshalb, also wie gesagt, ich finde es auch immer ganz wichtig zu unterscheiden, dass die Dinge, die mich dazu gebracht hat, Drogen zu nehmen, waren andere als die, die mich abhängig gemacht haben. Ich finde, das muss man immer unterscheiden. Keine Droge macht automatisch abhängig. Und
also es ist ein Trugschluss zu sagen, Heroin, der erste Schuss und man ist abhängig.
Das ist totaler Quatsch. Okay, es gibt auf dieser Welt keine Droge, die beim ersten Konsum abhängig macht. Es gibt auf dieser Welt keine Droge, die jeden Menschen abhängig macht. Und die Droge, die für mich total gefährlich, wie ich das gerade geschildert habe, das Heroin, das für mich total reizvoll und gefährlich war, mag für andere Menschen total uninteressant sein, weil sie das gar nicht suchen, was das Heroin zu bieten hat. Und ich kenne auch Leute, die Heroin probiert haben und die dann gedacht haben, ja, nö, ist nichts für mich.
So. Mit Spritzen?
Ja, Spritzen tust du nicht, aber keiner spritzt direkt am Anfang. Das ist
aber das ist ja so diese Idee, ich kriege den ersten Schuss gesetzt und bin dann abhängig, dass jetzt irgendwie mal
also, nee, das ist
eine
die
kleine
Pfeife
oder eine Nase vielleicht nicht so
Idee
krass wird.
Die Idee ist völlig falsch. Okay. Also Abhängigkeit entsteht nicht durch die Substanz. Abhängigkeit entsteht durch die Art und Weise, wie ich mit dieser Substanz umgehe, durch meine Konsummuster, durch meine Konsummotive und durch meine Persönlichkeitsstruktur.
Jörg hat recht, die pauschalen Aussagen über Drogen, wonach jeder nach dem ersten Schuss Heroin abhängig ist, passen nicht. Doch wenn man ihm so zuhört, dann könnte der Eindruck entstehen, dass es sich durchaus lohnt, sich auszuprobieren. Jörg hat uns auch beschrieben, dass er viele seiner Drogenerfahrungen nicht missen möchte. Es klingt nach Spielverderber, doch aus psychologischer Sicht birgt bereits der einmalige Konsum sehr große Gefahren. Um zu verstehen, worin diese Gefahren bestehen, sollten wir uns einmal fragen, warum nehmen Menschen überhaupt Drogen? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach, aber Jörgs Geschichte hilft uns, sie zu verstehen. Stellen wir uns eine Droge einmal vor wie ein Werkzeug. Ein Mensch nimmt ein Werkzeug zum ersten Mal in die Hand und probiert es aus. Die Entscheidung, dieses Werkzeug in Zukunft öfter zu verwenden, hängt jetzt davon ab, ob der Mensch die Erfahrung macht, dass ihm dieses Werkzeug hilft. In Jörgs Kopf herrscht eine unglaubliche Getriebenheit, ein Druck. Er spritzt sich Heroin und merkt, das befreit mich, das beruhigt mich, das fährt mich runter. Das Werkzeug hilft. Heroin, das klingt so weit weg vom Alltag der meisten Menschen. Doch Millionen von uns nutzen Suchtmittel als Werkzeuge, ganz aktiv. Koffein zum Beispiel, das erkennt man sofort, macht wach. Ein tolles Werkzeug am Morgen. Cannabis fährt runter. Alkohol macht einen locker und mutiger. Man traut sich plötzlich im Club jemanden anzusprechen. Man merkt also erstmal, dieses Werkzeug funktioniert für mich. Warum kann ein Mensch jetzt nicht aufhören, das Werkzeug zu benutzen? Warum werden wir süchtig? Hier brauchen wir jetzt die Incentive Sensitization Theory, um zu verstehen. Auf Deutsch geht es darum, dass wir für Incentives, also Anreize, sensibilisiert werden. Lange hat man Drogenkonsum und die Sucht dahinter nur über den Anreiz erklärt. Das heißt, ein Mensch will die Droge, weil sie ein Anreiz ist. Man will den Kick, den Rausch, das Wachheitsgefühl, die Entspannung. Doch das ist es nicht, was eine Sucht ausmacht. Der Kerngedanke der Incentive Sensitization Theory ist, dass wir nicht süchtig nach dem Genuss aus der Droge selbst werden, sondern dass Sucht aus der Erwartung des Genusses besteht. Ein süchtiger Mensch ist sensibilisiert für das, was er von der Droge erwartet. Zuerst fühlt sich Heroin großartig an, das hat Jörg uns bereits beschrieben. Doch wenn man süchtig wird, ist es nicht mehr die Lust, die einen antreibt. Die Droge macht einen kaputt und das weiß man irgendwann. Das Leben gerät völlig aus den Fugen. Man muss immer mehr nehmen, um überhaupt noch eine Wirkung zu erzielen und der Rausch fühlt sich längst nicht mehr so gut an wie am Anfang. Man stumpft also auf die Wirkung der Droge ab und wird gleichzeitig immer sensibler dafür. Das Hirn eines Drogenabhängigen lernt also, vereinfacht gesagt, sehr viel von der Droge zu erwarten und braucht gleichzeitig immer mehr Stoff, um dieser Erwartung irgendwie gerecht zu werden. Deswegen gilt, wenn man die Tür aufmacht, seinem Hirn also einmal das Werkzeug hinhält, es sehr schnell eine Erwartung und damit Lust auf mehr bekommen kann. Der gesellschaftliche Schaden, der durch Drogen entsteht, ist natürlich immens. Und zwar helfen Therapien, doch die dauern und sind teuer und längst nicht immer erfolgreich. Auch das sehen wir in Jörgs Geschichte. Seit einigen Jahren, das finde ich hochspannend, arbeiten Wissenschaftler an einer Heroinimpfung. Normalerweise erkennt unser Immunsystem Heroin nicht als Schädling. Doch die Wissenschaftler haben mit ihrem Impfstoff, der bereits an Ratten und Affen getestet wurde, etwas gebaut, das aussieht wie Heroin auf der Molekularebene, doch durch ein Eiweiß erweitert wurde, das unser Immunsystem als Krankheitserreger erkennt. Das heißt, wir haben einen Stoff, der aussieht wie Heroin für unseren Organismus, an dem aber ein weiteres Eiweiß hängt, das unser Immunsystem als Gefahr erkennt. So, und gegen dieses trojanische Fake-Heroin mit dem Zusatzeiweiß bildet unser Organismus jetzt Antikörper. Kommt jetzt das echte Heroin wieder, docken die Antikörper an ihm an und die Droge kann nicht mehr durch die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, sie kann nicht mehr ins Gehirn gelangen und dort auch nicht an den Rezeptoren andocken. Was passiert? Die Wirkung bleibt aus. Und so müsste auf Dauer auch die Übersensibilisierung, das Wollen, nachlassen. Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, Stand jetzt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis klinische Versuche zu dem Impfstoff auch am Menschen beginnen. Dass damit dann eine Therapie ersetzt werden kann, ist unwahrscheinlich. Aber es könnte ein hilfreicher Hebel sein. Jörg musste es ohne schaffen. Was war dabei am schwierigsten? Und warum zieht ihn das Heroin so sehr an?
Ich glaube, das Fatale ist, dass die Substanzen, die uns am meisten faszinieren, die wir am meisten genießen und die uns den größten Gewinn verschaffen, auch potenziell das größte Risiko für uns bedeuten. Auf der einen Seite, na klar, keine Droge macht automatisch abhängig, aber auf der anderen Seite, je jünger ich bin, wenn ich anfange, je größer ist die Gefahr, dass ich abhängig werde. Mhm. Und vor allen Dingen, je mehr es mich begeistert, je mehr muss ich mir selbst auf die Finger gucken. So. Und da kommen dann wieder die Kompetenzen ins Spiel. Da kommt ja die Frage, wie ist meine Risikokompetenz, wie ist meine Selbstwahrnehmung, wie ist meine Affektsteuerung? Also was wird dann nochmal ganz, ganz wichtig.
Das ist bei dir alles im Prinzip auf Null runtergefahren in dem Moment, als du auf dieser vollgepissten Matratze liegst.
Genau, das ist gar nichts mehr. Also Drogenkonsum ist eine Sache. Sucht ist was ganz, ganz anderes. Okay. Also Sucht hat so eine eigene Kraft. Das ist wie eine Fernsteuerung. Also es ist kein Platz mehr für Entscheidungen, für Gefühle, für Sucht ist auch total vereinnahmt. Ja, bleibt nicht mehr viel von übrig. Also Ich hab meine Familie beklaut, ich habe meine Freunde beklaut, ich habe jeden belogen, wenn es nur irgendwie dazu geführt hat, dass ich meinen Entzug loswerde. So, das ist einfach dann so gewesen irgendwie.
Was holt dich von dieser Matratze weg, dieses Restmenschlein, was da noch liegt?
Dass ich nicht sterben wollte. Therapie, so, mir soll keiner erzählen, was ich weiß selbst am besten, was gut für mich ist, lass mich alle in Ruhe. So. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin mit meinem Latein am Ende. Also ich komme nicht weiter, ich bin da an diesem Punkt in der totalen Sackgasse und ich habe wirklich gespürt, ich bin in einem halben Jahr tot. Also es war mir einfach klar, wenn ich so weitermache, überlebe ich das nächste Jahr nicht. Das war einfach für mich irgendwann spürbar, weil ich war so am Ende. Ich wusste einfach nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, also das kann ich immer noch. Und deshalb habe ich dann gesagt, dann probiere ich jetzt mal was. Und das war letzten Endes mein Großglück. Ich bin in meine erste Therapie gegangen mit dem Gefühl, so, ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Ich nehme alles mit, weil alles ist besser als das, wo ich herkomme. Und dahin, wo ich herkomme, kann ich immer wieder zurück. Das ist kein Problem. So, ich bin, hab wirklich wie so ein Schwamm hin, habe das alles aufgesungen, alles mitgenommen, gesagt, okay, so schmeißt alles gegen die Wand und was hängen bleibt, was hilft, ist gut. Und ich bin da wirklich ganz, ganz offen und
muss ich erst komplett kaputt gehen, um so eine Wende hinzukriegen?
Nö. Nee. Nein. Okay. Also nichts gilt absolut. Das war mein Weg. Es gibt Menschen, die die Kurve früher kriegen. Und auch Leid ist ja auch was total subjektiv. Man muss sich immer klar machen, wir reden über Menschen. Und Menschsein ist subjektiv und menschliches Handeln und Fühlen ist subjektiv. Und als ich in meine letzte Therapie gegangen bin, ich hatte eine schöne Altbauwohnung, ich hatte einen Job, ich habe fünfstellig verdient, ich hätte mir die Drogen weiterhin jeden Monat leisten können. Und ich habe gelitten wie ein Schwein. Ich bin jeden Morgen wach geworden, habe meinen Kopf, wirklich den Kopf gegen die Wand geschlagen, weil ich die Vorstellung, dass der Tag so werden würde, wie der davor, nicht ertragen konnte. Also Leid hat nichts damit zu tun, ob du auf einer vollgepissten Matratze liegst oder ob du eine schöne Altbauwohnung mit Dielenboden hast.
Und Spiegelautor bist.
Genau. Okay. Es hat nichts damit zu tun, überhaupt nichts.
Bei dir ist jetzt das Leid aber so groß und die Angst vor dem Tod, dass du sagst, die erste Kurve kriegst du jetzt. In diese Therapie?
Ich wusste nicht, ob ich die Kurve kriege. Ich habe mir gesagt, ich probiere alles aus. Ich bin da hingegangen und damals waren Therapien noch wirklich lange. Und die ersten 6 Monate, ich konnte mir die ersten 6 Monate nicht vorstellen, da rauszugehen und keine Drogen mehr zu nehmen. War nicht vorstellbar für mich.
Was heißt denn dann Therapie in dieser Zeit und
naja,
in der Form, die du dann antrittst?
Erstmal heißt das Schutz, Therapie.
Kommst du also in einer Art geschlossenen Anstalt an?
Stationäre Therapie ist eine Käsesocke. Erstmal kommst du da entgiftet an. Das heißt, du hast den körperlichen Entzug hinter dir. Du musst nicht morgens mit Schüttelfrost und Durchfall und Erbrechen aufstehen und dich durch. Das hast du hinter dir. So. Und das heißt, du kannst jetzt dich um die anderen Dinge kümmern, die nicht weniger schwierig sind. Aber es heißt vor allen Dingen, du bist aus allem rausgenommen. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie das Essen auf den Tisch kommt, wie die Miete gezahlt wird. Du bist da. So. Du hast da zwar einen Tagesablauf, bei dem du mitmachen musst und bist auch gefordert. Aber du bist erstmal aus allem raus. Und das ist wirklich so eine Schutzzone. Und letzten Endes ist die Idee, dass du da einfach unter dieser Käseglocke, unter diesem Brennglas so Nachreifungsprozesse durchleben kannst, weil du musst dir vorstellen, ab dem Moment, wo du wirklich intensiv süchtig Drogen konsumierst, stagniert deine Persönlichkeitsentwicklung, weil du machst keine Erfahrung mehr. Du bist in einem hermetisch abgeriegelten Raum, mehr oder weniger. So. Und das war tatsächlich so. Ich war, ja, war 5 Jahre oder wirklich, oder 6, 7 Jahre richtig heroinabhängig, als ich in meine erste Therapie gegangen bin, und ich wusste nicht mehr, wie das ist, nüchtern über die Straße zu gehen. Ich wusste nicht mehr, okay, wie es ist, ein Mädchen zu küssen, wenn man nüchtern ist. Ich wusste nicht, wie Sex nüchtern funktioniert. Ich wusste an der Ampel nicht, die Ampel ist rot, kommt kein Auto, darf ich jetzt rüber? Also alle ganz normale Dinge waren weg.
Wie so ein Kind, was wie gar nicht weiß, wie die Welt funktioniert.
Ja, ja, genau.
Dieses Leben jetzt unter dieser Käseglocke, wo das Essen sich auf den Tisch kommt, du musst dich nicht um die Miete kümmern, du bist nicht der leistende Mensch und musst jetzt plötzlich Persönlichkeitsentwicklung aufholen. Wie passt das zu dem Jörg, der mir eben den Satz gesagt hat, der mich wirklich nicht loslässt? Wer bin ich, wenn ich nichts tue?
Das ist eine Riesenherausforderung. Natürlich tust du da irre viel. Also du bist halt praktisch ständig auf dich selbst wieder zurückgeworfen. Du bist ständig mit dir konfrontiert, und in den stationären Suchttherapien läuft das meist über Gruppentherapie. Das heißt, du hast da 15, 20 Leute sitzen, die alle deine Selbstbetrugsmechanismen aus dem FF kennen und die dir all das widerspiegeln, was du an dir selbst nicht sehen willst. Also du bist wahnsinnig gefordert. Also das ist schon irre anstrengend, und ich habe, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe in meiner ersten Therapie, das war eine Einrichtung, die auch Paragraph 35, 36 aufgenommen hat, Therapie statt Strafe. Also du konntest, wenn du wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im Gefängnis bist, kannst du Therapie beantragen, dann kannst du praktisch aus der Zelle in die Therapie und dann wird das angerechnet, kommst du, wenn du Glück hast, danach auf Bewährung frei. So. Die sind zum Teil nach einem Monat freiwillig zurück in den Knast gegangen, weil denen das zu anstrengend war. Die haben gesagt, so im Knast lässt man mich in Ruhe.
Oh, okay.
Und weil dich lässt keiner in Ruhe.
Also es wird an den Kern deines Selbst vorgedrungen.
Du wirst immer wieder gezwungen zu gucken, okay, was mache ich jetzt, warum mache ich das, wie reagieren die anderen auf mich, wie reagiere ich auf die anderen. Also wenn du, da bist du dann immer, du bist ständig da. Also du hast schon eine Menge zu tun, so ist es nicht. Also,
so schwer dir das fällt, tut's dir gut?
Das tut mir wahnsinnig gut natürlich in dem Moment, weil ich sehnsüchtig auf der Suche nach was anderem war und ich diese Erfahrung ja unbedingt machen wollte, machen musste. Und ohne meine erste Therapie hätte ich meinen Job nicht gekriegt und das war für mich ein Startschuss in ein neues Leben und das war wahnsinnig wichtig für mich.
Nach welcher Zeit kommst du denn da wieder raus?
Naja, ich bin nach 9 Monaten dann da rausgekommen und dann in ein betreutes Wohnen in Hamburg gezogen.
Bis jetzt Anfang, Mitte 20?
24, 25, so ist ja.
Und der Startschuss für das neue Leben?
Na, da gab es mehrere. Also ich habe dann tatsächlich in 5 Jahren, die 5 Jahre, die ich clean war, mir komplett neues Leben aufgebaut.
Das war jetzt von dieser Zeit nach der ersten Therapie?
Nach der ersten Therapie.
Bis dann ungefähr 30?
Genau, und also bis ziemlich genau 30.
Da war das mit Tempo?
Genau, da war Tempo. Ich habe halt mir...
Volontariat.
Genau, ein großer Lebenstraum. Ich habe angefangen, Kampfkunsttraining zu machen. Seitdem ich 12 war, meinen ersten Bruce Lee-Film gesehen habe, habe ich davon geträumt und ich habe total intensiv trainiert, 3-4 Mal die Woche.
Okay.
Und habe mich total verliebt, neue Liebe, neuer Job, also wirklich
wieder diese Rauscherfahrung durch die neue Liebe?
Durch alles. Also
durch alles.
Durch die Kampfkunst, durch den neuen Job, durch die neue Liebe. Ich war wieder auf einem total hohen...
Das ist wieder der Jörg, der leistet und macht und tut.
Und da war das auch ganz deutlich in dieser Phase, dass ich Untätigkeit oder diese Bewegungslosigkeit ganz schwer aushalten konnte. Ich bin in der Zeit wirklich, ich bin morgens in die Redaktion, also in dieser Tempophase, dann bin ich danach direkt von der Redaktion aus zum Training oder mit Freunden aufs Konzert, zum Kickern und bin dann nachts um 1 nach Hause und bin dann ins Bett. Also ich hatte wirklich immer, ich war immer in Bewegung.
So. Ist das die ganze Zeit auch FOMO, the fear of missing out, was zu verpassen, nicht dabei zu sein?
Ja, gar nicht mal so bewusst. Ich hab halt die Dinge, die mir wichtig waren, voller... Ich hatte nicht das Gefühl, wenn ich das nicht tue, verpasse ich was. Im Gegenteil, ich wollte das einfach so.
Aber du klingst so unausgeglichen.
War ich dann auch.
Ja.
Ja, natürlich.
Ja.
Ausgeglichen ist es nicht. Also das war auch so der Moment, wo ich im Nachhinein dann später gemerkt habe, so gut es mir in dieser Zeit natürlich ging. Also ich war schon ausgeglichen zu dieser Zeit, weil ich, solange das alles da war, ging es mir super.
Moment, da muss ich nachfragen. Du kommst dir ausgeglichen vor in dieser Zeit, oder?
Mir ging es gut.
So muss
genau,
man sagen.
Genau.
Aus der Käseglocke auf die Überholspur.
Genau, richtig, ja. Und dann auch natürlich auch ersten Dienstreisen nach New York und Paris und so. Also es war wirklich.
Erlebst ja dann auch eine maximale Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit.
Total.
Ich kann was schaffen, ich kann was bewegen.
Total.
Ansehen wahrscheinlich auch.
Naja, und vor allen Dingen auch. Also allein schon, dass ich diesen Job gekriegt habe, war schon Wahnsinn. Also was man aber nicht unterschätzen darf, ist natürlich die allerwichtigste Lektion in Selbstwirksamkeit war natürlich meine erste Therapie. Das musst du dir mal vorstellen, das geschafft zu haben, von da, wo ich war, bevor ich in Therapie gekommen bin.
Die vollgepisste Matratze.
Genau, dann bis da große Liebe, Temporedaktion, Kampfkunsttraining, das war ja... Und da lag nicht mal ein Jahr zwischen. Oder lag gerade mal ein Jahr zwischen. So. Deshalb sage ich auch immer so, so wenig ich die angenehmen Drogenerfahrungen, die ich gemacht habe, missen möchte. Für mich als Mensch war die viel wichtigere und prägendere Erfahrung war das Gegenteil. Nämlich diese Erfahrung gemacht zu haben, egal wie scheiße es mir geht, ich kann da rauskommen. Ich kann danach zu was Neuem, Guten, positiven Lebenswerten kommen. Und diese Erfahrung wurzelt halt in meiner ersten Therapie. So. Und das hat mir das Leben gerettet.
Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn du dann auch sagst, diese Zeit ist ja so eine kurze Spanne von der Matratze bis zu dieser Überholspur, auf der du dann Vollgas auch gibst. Du überholst dich doch wieder selber.
Ja, natürlich. Ja. Das ist natürlich auch der Punkt, an dem es dann am Ende irgendwann gescheitert ist.
Mhm.
Ich habe natürlich auf einem ganz hohen Intensitätslevel weitergelebt. Ich habe ohne Drogen gelebt. Ich habe nicht mal getrunken. So, aber natürlich hatte ich ein unglaubliches Erregungslevel.
Ja. Also, so. Dieses permanente Arousal.
Ja, genau. Das war.
Das brauchst du?
Brauchte ich.
Ja,
das brauchte ich damals anscheinend. Ja.
Ich frage da deswegen so interessiert nach, weil ich das nicht nur von mir kenne, sondern auch bei ganz vielen Leuten um mich drumherum beobachte. Ein Machen, ein Wollen, ein Vorwärtstreiben. Dann bist du im Prinzip doch Experte genau für die Zeit, die wir jetzt gerade erlebt haben mit Corona. Die Welt, die schnell ist, die auf Effizienz aus ist, die auf Flugreisen, Hochgeschwindigkeitsinternet, Powernaps, Amazon-Drohnen basiert, die wird mit einem Mal runtergebremst. Du bist das gewohnt, zu sagen, ey, es ist eigentlich viel zu schnell, was ich hier mache. Es ist viel zu viel Schaffen, es ist viel zu viel Umtriebigkeit, Getriebenheit.
Natürlich, also mir kommen sehr, sehr viele dieser vermeintlichen Einschränkungen, finde ich super. Also mein größtes Problem in der ganzen Corona-Krise war, dass die Kita zu war und ich arbeite zu Hause und ich habe einen 3-jährigen und 5-jährigen Sohn und das ist natürlich dann schwierig. Aber ansonsten, also ich habe auch in den letzten Jahren, auch in meinem Beruf, ich fliege so gut wie gar nicht mehr und ich versuche Reisen zu vermeiden. Ich mache Interviews schon seit Jahren am liebsten über Telefon oder über Skype. Früher zum Anfang, Paris fliegen, New York fliegen, London fliegen, super. Ja. 20 Jahre, das nervt mich nur noch. Ja. Und das hat sich total geändert bei mir und von daher war das für mich eigentlich in vielerlei Hinsicht so völlig okay. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass für mich auch schon in meinem ganzen Leben ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt keine Sicherheit und alles zur Disposition stand, dass ich nicht weiß, wie ich im nächsten Monat meine Miete zahle. Das ist für mich auch mehr oder weniger Gewohnheit.
Ist die Ungewissheit gewohnt, die für viele wahrscheinlich auch richtig. Unglaublich unerträglich ist in der Zeit. Und gleichzeitig findest du plötzlich einen Ruhepol.
Wie gesagt, also ich habe schon lange so gelebt.
Okay.
Und jetzt von daher, also auch jetzt seit der Geburt meiner Kinder bin ich auch höchstens dann noch einmal die Woche mit Freunden auf Konzerten oder so. Früher war ich jeden Abend weg. Ich war jeden Abend weg.
Von der Redaktion gestresst zum Kampfsport, dann zum Konzert am nächsten Morgen 6 Uhr nach New York.
Ich war nicht gestresst. Das war das ja. Das war für mich. Und ich habe das auch damals nicht als Leistungstrieb empfunden. Ich habe das damals einfach, wie gesagt, das war so ein Erregungslevel, das ich gesucht und gefunden.
Mache ich sonst nie. Einspruch trotzdem, euer Ehren. Du warst nicht gestresst, sagst du, in der Wahrnehmung des Jörgs damals, oder?
Natürlich.
Denn in Wirklichkeit warst du natürlich gestresst.
Ich weiß
viel
gar nicht, ob
zu viel
ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob gestresst das richtige Wort ist.
Okay, sondern wie würdest du es nennen? Aber es klingt so ungesund. Es klingt so
getrieben, es war nicht gesund. Es war nicht
aufreibend, ob wir es jetzt Stress nennen oder Überbelastung.
Letzten Endes Stress ist zu kurz gedacht. Letzten Endes war das, habe ich im Nachhinein dann festgestellt, dass ich dadurch was kompensiert habe. Also ich habe letzten Endes das Leben, das ich vor meiner ersten Therapie, bevor es so schlimm wurde, mit den Drogen gelebt habe, auf eine andere Art und Weise weitergelebt. Ich habe wieder so gelebt, als wäre ich 19, hätte gerade das Abitur hinter mir. So, weißt du, so was kostet die Welt und ich nehme alles mit und alles ist möglich und die Welt ist groß und weit. Und ich habe was vermieden, was eigentlich an dem Punkt wahrscheinlich dran gewesen wäre, nämlich zu gucken, irgendwie so, ja, was will ich eigentlich? Und letzten Endes, ich bin dann ja lustigerweise genau 2 Wochen vor meinem 30. Geburtstag wieder zum Bahnhof gefahren und habe mir Heroin gekauft.
Warum? Was war da der Punkt?
Ich wurde 30, es war Silvester, ich hatte ein Silvester hinter mir mit ein paar Freunden, was einfach so nett und unspektakulär war.
War die Liebe noch da?
Die Liebe war vorbei, Tempo war weg. Also
warum? Hat man nicht rausgeschmissen? Oder?
Nö, wurde eingestellt. Also wirklich das größtmögliche Drama. Der Verlag hat die Zeitung abgeschlossen.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja jetzt wieder ein völliger Tiefschlag für dich. Freunde weg, Zeitung weg. Ja,
und Freundin nicht nur weg, die ist nach Israel gezogen. Also wirklich richtig weg. Also und auch nicht getrennt oder so.
Und diese schreckliche Zahl 30.
Die ist geflüchtet und ich wurde 30 und hatte überhaupt keine Furcht. Für mich war 30 werden immer so, das sind die Leute, die alt und erwachsen sind. Ich hatte aber für mich kein positiv besetztes Bild vom Erwachsensein. Hatte ich nicht.
Okay.
Mir hat das eine wahnsinnige Angst gemacht, 30 zu werden. Und das ist genau das, was ich meine, weil ich halt irgendwie nach meiner Therapie auf eine gewisse Weise letzten Endes das gleiche Leben weitergelebt habe, das ich nach dem Abitur geführt habe, nämlich irgendwie so, was kostet die Welt und möglichst viel von allem mitnehmen und hohes Erregungslevel halten. Mir ging es da gar nicht um Leistung oder Erfolg. Das war mir nicht wichtig. Also zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung nicht. Natürlich hat es mich gefreut, dass das alles so gut lief, aber ich hatte einfach, war auch wahnsinnig mit Leidenschaft bei der Sache und so.
Spürst dich nur, wenn du so machst und
genau,
tust.
Genau, ich habe mich nur gespürt, wenn ich aktiv war.
Wer und bin dann ich, wenn ich auch, nichts tue?
Genau, niemand. Das wusste ich nicht. Und das habe ich damals auch ganz deutlich, in so gerade auch in der Phase, wo dann Tempo weg war und wo Natascha weg war, gemerkt, dass da wieder dieses riesige Loch war, wieder wie nach meiner Trennung von meiner ersten großen Liebe damals.
Dein Hirn weiß, was zu tun ist, treibt den Mann zum Bahnhof.
Naja, vor allen Dingen natürlich auch die wunderbare menschliche Hybris, wenn man gedacht hat, ich bin 5 Jahre clean, ich habe mein Leben voll auf die Reihe gekriegt, ich habe Therapie hinter mir.
Ah, das hast du dir verdient.
Ich weiß, wie es geht, mir passiert das nicht mehr. Ich nehme jetzt mal ein Wochenende Auszeit, knall mich mal weg und dann höre ich wieder auf. Ich habe es ja schon mal geschafft, warum soll das denn jetzt diesmal nicht klappen? Ja, Selbstbetrug ist auch immer eine wunderbare Begleiterscheinung von Suchtpersönlichkeiten. Und das Ganze dazu geführt, dass ich da von 3 Monaten wieder da war, wo ich 5 Jahre zuvor aufgehört hatte. Das ging rasend schnell.
Nur die Matratze ist eine andere.
Genau. Das war jetzt alles von außen viel, viel besser. So, ich hatte dann keine feste Anstellung, ich war fester Freier beim Spiegel, habe sehr, sehr viel verdient und eigentlich von außen betrachtet ging es mir gut, aber ich habe halt...
Es liegt jetzt derselbe Jörg wie damals vor der ersten Therapie auf einer schicken Matratze.
Nee, es ist natürlich nicht der gleiche Jörg, weil der Jörg, der in die erste Therapie gegangen ist, der hat ganz, ganz viele Dinge gelernt. Der konnte noch nicht alles und wusste noch nicht alles, was er brauchte. Aber der war natürlich nicht mehr derselbe.
Der Mensch verändert sich die ganze Zeit.
Ja, natürlich. Und ich habe in meinem Leben 3 stationäre Therapien gemacht. Und ich werde ganz oft gefragt, was war denn bei der dritten besser? Oder was hat die denn geschafft, was die anderen nicht geschafft haben? Aber es stimmt nicht. Ich habe in jeder Therapie für mich unglaublich wichtige Dinge gelernt. Und ich bin da als ein anderer rausgekommen, als ich reingegangen bin. Es ist nur so, dass ich halt dann irgendwann immer wieder an Punkte in meinem Leben gekommen bin, die mich überfordert haben, mit denen ich nicht umgehen konnte. Das waren dann andere Dinge.
Wir sind in Jörgs Geschichte jetzt am Ende der 90er Jahre angekommen. Jörg ist 30 und verdient beim Spiegel als Freiberufler 10.000 bis 12.000 Mark im Monat. Davon gibt er täglich 300 bis 500 für Drogen aus. Was wir an Jörgs Lebenslauf sehen können, ist, was passiert, wenn man sich einer Gesellschaft ergibt, die uns, glaube ich, immer mehr dazu erzieht, unglaublich viel von uns zu verlangen. Wir hängen die Messlatte immer höher, die wir überspringen müssen, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Aus psychologischer Sicht darf es uns in so einem Umfeld nicht wundern, dass es vielen immer schwerer fällt, mit sich selbst zufrieden zu sein und dass sich viele auf der Langstrecke an sich selbst aufreiben. Jörg hat das im Extremen erlebt und ich fand es sehr interessant, was er vor diesem Hintergrund über die verordnete Entschleunigung der Corona-Pandemie gesagt hat. Runterfahren, innehalten, durchatmen, das verpassen viele von uns im Alltag. Von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter, also rennen, rennen, rennen. Wir die ganze Zeit weiter mit dem Gedanken, dass wir nach oben kommen und übersehen dabei, dass wir uns in Wirklichkeit ausbrennen. In dem Drang zu schaffen, schaden wir uns. Arbeit kann süchtig machen, Erfolg und Bestätigung auch. Stress, Schlafprobleme, Depressionen. Der Druck, der daraus resultiert, der macht unsere Hirne nicht zu Diamanten, sondern auf Dauer kaputt. Jörg muss das in Therapien aufwendig für sich lernen. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Immer noch ein Mensch. Und dieser Mensch hat es verdient, aus sich heraus, von sich selbst und von anderen gemocht und anerkannt zu werden. Für diese Einsicht hat Jörg Jahre seines Lebens an die Drogen verloren. Was ich mich frage, wenn man 300 bis 500 Mark am Tag für Heroin ausgibt und gleichzeitig beim Spiegel funktionieren möchte, wie passt das zusammen? Warum merkt das niemand?
Ich habe natürlich, als ich dann mein Buch geschrieben habe über diese Zeit, auch ganz viele Leute gefragt, ob denen was aufgefallen ist. Und die meisten Kolleginnen, auch Runelt, habe ich auch gefragt, unsere Sekretärin. Und die sagte, ja, die hat schon gemerkt, dass mir was nicht stimmt, weil ich immer spätestens am 2. oder am 1. abends gefragt habe, wo ist mein Geld? So. Und deshalb hat sie halt gedacht, ich hätte vielleicht ein Spielproblem. Oder eine andere Kollegin hat gesagt, ich war nie mit in der Kantine, hatte vielleicht eine Essstörung. Also die haben schon gemerkt, mit dem stimmt was nicht. Aber unsere Wahrnehmung ist immer kontextabhängig. Und du erwartest nicht, dass im Spiegelbüro sich jemand eine Heroinspritze in den Arm rammt. Also diejenigen Kollegen, mit denen ich eng befreundet war, die wussten es natürlich irgendwann, weil das kann man nicht geheim halten, wenn man eine engere persönliche Beziehung hat. Und mein damaliger Vorgesetzter, mein Ressortleiter Lothar Gors, beim Kulturspiegel war er damals Ressortleiter, der hat mich dann irgendwann direkt darauf angesprochen. Also wir kannten uns schon lange, der war damals auch bei Tempo eine Zeit lang, als ich da war, und der hat dann irgendwann mich in sein Büro gerufen und hat dann die Tür hinter mir zugemacht. Dann habe ich gedacht, Scheiße, so, der macht nie die Tür zu. Selbst wenn die Leute anbrüllt, hat er die Tür nicht zugemacht. Gut, er hat die Tür zugemacht und mich dann gefragt, sag mal, irgendwie, was ist mit dir los? Hast du ein Drogenproblem? So. Und da habe ich damals großes Glück gehabt. Ich habe ihm gesagt, ja, habe ich. Ich bin wieder total drauf. Und ich habe Therapieantrag laufen, dauert aber bestimmt noch ein halbes Jahr, bis ich da einen Platz kriege.
War die Wahrheit oder gelogen?
Ne, war so. Und lass mich bitte weiter für dich arbeiten. Das ist das Einzige, was mich noch mit einem normalen Leben außerhalb der Sucht verbindet. Und wenn ich das noch verliere, habe ich gar nichts mehr. So. Und also auch ganz offen. Und der hat dann, ich habe ihn nachher auch gefragt, also er hat dann einfach ganz instinktiv, meiner Meinung nach, genau richtig reagiert. Er hat gesagt, okay, mach deinen Job weiter. Solange du mich nicht hängen lässt, ist das in Ordnung, aber lässt du mich hängen, bist du raus. So. Und das hat mir wirklich geholfen. Also ich habe dann zum Teil unter unglaublichen Zuständen auch geschafft, immer meine Texte abzuliefern, und bin dann irgendwann in Therapie. Ich habe meine letzten Texte aus dem Krankenhaus gefaxt, weil ich die dann im Krankenbett in der Entgiftung geschrieben habe.
Du hast Brad Pitt auf Heroin in Venedig interviewt.
Naja, auf Heroin wäre schön gewesen. Das Problem war, ich habe den in Venedig interviewt. Zu der Zeit gab es noch Grenzen in Europa und Heroin mit nach Venedig zu nehmen, war mir zu gefährlich. Das heißt, ich konnte mir nur einen Druck vor dem Abflug machen und dann musste aber ja nach Italien fliegen, nach Venedig, dann musste einen halben Tag auf das Interview warten. Das heißt, zum Zeitpunkt des Interviews war ich schon ziemlich entzügig und hatte nur ein paar Pillen dabei und habe mich dann so mit Kodeinpillen, das ist eigentlich ein Hustenmittel, was aber als Heroinersatzstoff funktioniert, über Wasser gehalten. Der Entzug hat mich dann richtig erwischt, als ich dann in Italien am Flughafen auf den Rückflug gewartet habe. Da ging es mir dann richtig schlecht, aber ich habe den mehr oder weniger im halben Entzug interviewt. Ja.
Das ging aber. Oder fällt ihm das auf? Oder hat er einen Agenten dabei, der sagt, was sind Sie denn für einer?
Nee, komischerweise, also ich glaube tatsächlich, ich habe um mein Leben geschrieben in der Zeit. In meiner persönlichen Wahrnehmung, ich hatte eine Höllenangst davor. Ich dachte, wenn mir das aus den Händen leitet, und dann habe ich nichts mehr, dann bin ich am Ende. Und wenn ich hier verbrannte Erde hinterlasse, komme ich vielleicht nie mehr zurück und so. Und das war ja mein großer Traum. Und den wollte ich auf keinen Fall verlieren. Und von daher habe ich alles getan, was irgendwie ging. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in Extremsituationen, für mich war jeder Auftrag eine Extremsituation, Energien freisetzen, von denen wir nicht glauben, dass wir sie haben. Also ich habe eine Reportage für die Woche geschrieben oder mehrmals. Und einmal bin ich 6 Tage mit Beduinen durch die Wüste. Am 3. Tag waren meine Pillen alle. Ich habe in der Sahara meinen Entzug gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, noch weiterzugehen. Also irgendwie gelingt es dir halt, in diese Zeit alles reinzupacken, so was du noch an Restenergie hast.
Du triffst Weltstars, du verdienst 5-stellig im Monat, du ja. fliegst um die Welt, reist mit Beduinen.
Eigentlich geht's mir gut, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist der Traum, den du lebst.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Leid ist immer ganz, ganz subjektiv. In dieser Phase war ich halt total drauf und habe gelitten. Ich habe trotz allem gelitten. Jeder Tag war eine unglaubliche Anstrengung, war ein unglaublicher Kampf, war mit unglaublichen Schmerzen verbunden. Und ich habe tatsächlich in dem Moment, in dieser Phase, mehrfach drüber nachgedacht, mich damit zu arrangieren, zu sagen, okay, scheiß drauf. Wenn ich es mir einteile, komme ich mit dem Geld hin, dann mache ich einfach weiter, setze mir jeden Tag 3-mal eine Spritze und vegetiere so vor mich hin. Aber diese Vorstellung war so unerträglich. Und vor allen Dingen all das, was eigentlich Spaß machen sollte, was mein Traum war, mein Job war ja mein Traum, all das war auf einfach einmal nur noch Belastung, nur noch anstrengend, nur noch bedrohlich. Ich bin in jedes Interview gefahren mit Herzrasen und habe gedacht, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das hinkriegen, wie soll ich das hinkriegen? Ich habe meine Texte geschrieben, habe die in die Redaktion gemailt und auf dem Bett gelegen mit Herzrasen und habe gedacht, in 3 Minuten ruft er mich an und fragt mich, ob ich den Verstand verloren habe, so einen Scheiß abzuliefern, weil ich einfach kein Gefühl mehr dafür hatte.
Aber der Text war gut.
Die waren okay. Also ich hatte halt das Glück, dass ich ein bisschen Talent habe und ich hatte mein Handwerkszeug gelernt. Von daher konnte ich mich so ein bisschen da durchretten. Aber es war auch so, wie ich eben sagte, ich konnte das in jedem Tag vielleicht 2-3 Stunden. Und danach bin ich umgefallen. Also dann war alles weg. Also ich konnte so für 2-3 Stunden mich noch so halbwegs zusammenreißen, dass ich irgendwas machen konnte. Und dann war es vorbei.
Ich habe um mein Leben geschrieben, sagt Jörg. Sucht muss keine Strafe auf Lebenszeit sein. Vielen Süchtigen gelingt es, ihre Abhängigkeit erfolgreich zu behandeln und weniger oder vielleicht auch überhaupt keine Drogen mehr zu nehmen. Doch es ist ein ständiger und ein langer Kampf. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge mit Annette Hoffmann aus München, die ihre Ausbildung im Krankenhaus auf Drogen durchgezogen hat und heute zwar clean lebt und uns trotzdem ganz klar gesagt hat, sie denkt in Tagen, heute schaffst du es wieder ohne. Es ist typisch, dass sich auch nach Wochen, Monaten oder sogar Jahren der Abstinenz das Wollen zurückmeldet. Unser Hirn ist sensibilisiert für die positiven Eigenschaften, die es von dem Konsum der Droge erwartet. Und das kann dann zu Rückfällen führen. In der Psychologie gibt es 3 Hauptgründe für Rückfälle. Erstens Stress. Stress ist nicht Belastung, das glauben viele, aber Stress ist in Wirklichkeit Belastung, auf die wir gefühlt keine Antwort kennen. Das heißt, wenn ich Stress erlebe, bin ich angreifbar, weil ich überfordert bin. Und in solchen Momenten ist die gewohnte Selbstkontrolle, die ich sonst beherrsche, plötzlich viel anstrengender. Das heißt, es geht viel Kraft verloren und die Droge verspricht Befreiung von diesem Kraftakt. Der 2. Grund für einen Rückfall ist das sogenannte Drug Priming. Nur noch einmal. Ein Schuss. Ich habe es jetzt so gut unter Kontrolle, das wird mir nichts mehr ausmachen. Das dachte auch Jörg. Doch das eine Mal reicht dann oft aus und die Droge wird sofort zum Priming, zum Zünder ihrer eigenen Sucht. Der 3. Grund ist das Treffen auf Reize, die mit dem Konsum verbunden waren. Das können Personen, ein Ort, eine Zeit oder auch Objekte sein. Im Vietnamkrieg nahmen sehr viele US-Soldaten Heroin und als sie zurück nach Hause kamen, fiel es vielen überraschend leicht, ihre Sucht an den Haken zu hängen. Das erklärte man damals durch die fehlenden Umgebungsreize. Vietnam ist ganz weit weg und in den USA gibt es so plötzlich nur noch wenig Reize, die das Hirn auf die Idee bringen, wieder Heroin zu wollen. Die Rückfälle begleiten Jörgs Geschichte. Es gibt unterschiedliche Gründe und ich glaube, man findet Aspekte von allen drei genannten Punkten. Wir sind jetzt zwischen seinem zweiten und dritten Entzug und in dieser Zeit ist Jörg mit einer Frau zusammen, Nicola, in die er sich schwer verliebt hat. Seine Therapeuten warnten ihn jedoch ausdrücklich vor der Beziehung, denn Nicola ist auch heroinabhängig und bulimiekrank. Das heißt, hier kommen zwei Menschen, die psychisch schwer belastet sind und auch noch eine Drogengeschichte haben, zusammen. Und damit ist das Umfeld unmittelbar wieder im Alltag von Jörg angekommen. Doch die beiden, Nicola und Jörg, haben die Hoffnung, dass es klappt. Was glauben wir? Wird die Beziehung den beiden gut tun?
Es ging dann aber auch relativ schnell nicht mehr gut und irgendwann waren wir dann beide wieder total drauf und ich konnte unser gegenseitiges Elend kaum noch aushalten. Also mit ansehen zu müssen, wie sie immer elender wurde und wie sie immer nur noch ein Schatten ihrer selbst war und wie ich selbst wieder zu dem wurde, was ich nicht mehr sein wollte. Das war wirklich ganz, ganz fürchterlich und das gipfelte dann in so einem Moment, wahrscheinlich auch wieder so ein totaler Überforderungsmoment, also ich war in dieser Phase ja total drauf und habe trotzdem versucht irgendwie zu funktionieren und permanenten Überforderung, also konnte das eigentlich gar nicht mehr leisten, was ich leisten wollte, musste, sollte. Und dazu kam natürlich dann dieser Selbsthass. Ich habe mich natürlich total dafür gehasst. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich wieder da war, wo ich mich mit viel Mühe rausgearbeitet hatte. Ich habe die Sucht gehasst. Ich habe mich selbst dafür gehasst, dass ich die Sucht wieder in mein Leben gelassen habe. Und habe Nicola dafür gehasst, dass sie daran Anteil hatte, weil sie hat
deine
mir,
Freundin.
Ja, sie hat mir das alles gespiegelt und
so. Also unerträglich zu sehen in einem anderen so klar.
Es ist wahnsinnig unerträglich. Ja. Also diese so eine Junkie-Beziehung ist auch immer so unglaublich auf eine elende Art verstrickt. Auf der einen Seite ist man total symbiotisch voneinander abhängig, auf der anderen Seite ist der andere wirklich ein Spiegel für all das, was man an sich selbst nicht ertragen kann. So, ja. Das ist eine ganz, ganz ungesunde Beziehung geworden irgendwann, als wir dann drauf waren.
Das klingt gefährlich,
es ist ehrlicherweise. Ja. Und dann eines Abends waren wir wieder zu Hause und Druck setzen und bei mir war es dann so, ich habe gar nichts mehr gefunden. Mein Badezimmer sah aus wie eine Schlachterei, überall Blut an den Wänden, weil ich keine Venen mehr gefunden habe. Und dann habe ich sie gebeten, mir die Spritze in die Halsvene zu setzen, weil ich habe das nicht hingekriegt, diese spiegelverkehrten Bewegungen, das habe ich nicht geschafft. Das war, glaube ich, Kokain damals, ein halbes Gramm oder ein Gramm, also richtig viel. Das hat sie dann gemacht. So im Nachhinein weiß ich jetzt, dass ich dann wohl eine Überdosis hatte. Ich bin umgekippt, wirklich hinten übergefallen, auf den Boden aufgeschlagen, blaue Lippen, so, ich war wirklich tot, so. Und sie war Krankenschwester, so, die hat es dann geschafft, mich wiederzubeleben. Habe ich alles aber nicht mitgekriegt. Ich war einfach weg. Und als ich dann zu mir gekommen bin, habe ich nur gesehen, da ist jemand über mir. Ich lag auf dem Boden, mir ging es hundeelend und ich habe mich einfach bedroht gefühlt und total alle Sicherungen beim Kopf ausgerastet. Ich habe dann irgendwie sie verfolgt durch die ganze Wohnung und Möbel umgeschmissen und dann irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen. Das war eigentlich alles andere ist im Nebel, weiß ich nichts von. Zu mir gekommen bin ich in dem Moment, als ich auf ihr saß und meine Hände an ihrem Hals waren und ich sie gewürgt habe.
Hättest du sie umbringen können in dem Moment?
Wenn ich später zu mir gekommen wäre, vielleicht. Also ich weiß ja nichts. Ich weiß davon nichts. Also ich weiß nur, dass ich erinnere mich an diesen, ganz vage an diesen Moment des Aufwachens und dieses Bedrohungsgefühls und dieses unbedingte Gefühl, ich muss sie zwischen die Finger kriegen. Also ich weiß gar nicht mehr, wo es herkam. So. Also wirklich ganz, ganz böse und irgendwann, als dann so meine Wahrnehmung wieder einsetzte und die Bilder sich so ein bisschen sortiert haben, ich habe dann wirklich fast Herzrasen gekriegt, erschrocken, losgelassen und war völlig, ich wusste überhaupt nicht, was da los war. So. Und das war so der Moment, der mir dann klar gemacht hat, es wird dringend Zeit für die nächste Therapie, weil ich einfach wusste, es hat mir so eine Angst gemacht, die Vorstellung, wenn ich 5 Minuten später zu mir gekommen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre.
Und hättest du die Frauen gebracht
vielleicht? Möglicherweise, ja.
Therapie 3.
Ja.
Du hast jetzt schon beschrieben, dass die Persönlichkeitsentwicklung, das Menschwerden ein Fluss ist, der immer wieder aus neuen Inputs und Puzzlestücken besteht. In dieser dritten Therapie wirst du wirklich clean bis heute, oder?
Naja, was heißt wirklich clean? Nach der ersten war ich auch 5 Jahre clean. Also, okay. Also aber ich bin seit meiner letzten Therapie lebe ich suchtfrei. Also klingt ja. Ist ja immer so eine Frage, wie man das so sieht. Also ja. Ich bin kein Totalabstinenzler.
Trinkst mal ein Bier.
Ich trinke auch mal ein Bier und früher, bevor die Jungs da waren, wenn ich auf dem Festival war und es ging Joint rum, habe ich da auch mal dran gezogen. Ja. Also ich bin kein grundsätzlicher Abstinenzler. Ich meide Heroin.
Meidest heißt aber?
Ich nehme keins. Okay. Ja. Aber selbst mit Opiaten habe ich in den letzten Jahren auch mal wieder Erfahrung gemacht, was ich auch lange Jahre vermieden habe, weil ich Angst davor hatte. Aber ich hatte dann irgendwann so eine üble Zahn-OP, die so schmerzhaft war. Und irgendwann bei Schmerzen gibt es nichts anderes mehr als Opiate. Und dann habe ich das dann auch mal ausprobiert und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Also ich lebe suchtfrei. So, das ist einfach der Punkt, genau.
Du hast schon gesagt, dass die Frage falsch ist, was war jetzt in der dritten Therapie anders als in denen davor, weil alles aufeinander aufbaut.
Richtig.
Ja. Du bist heute der, weil du all diese Stationen durchlaufen bist. Trotzdem passiert ja in dieser dritten Station nochmal was, was vorher noch fehlte.
Genau.
Und zwar was?
Dadurch, dass für mich mein größter Antrieb ab 13 war, ich will nicht so werden wie meine Eltern, bin ich auch von mir selber weggelaufen. Weil ob wir es wollen oder nicht, auf Gedeih und Verderb, unsere Eltern sind in gewisser Weise ein Teil von uns. Und ich bin komplett anders in vielerlei Hinsicht wie meine Eltern. Aber in manchen Dingen bin ich wie mein Vater, in manchen Dingen bin ich wie meine Mutter. Und das anzunehmen und zu sagen, okay, das ist so und das ist okay so, das hat für mich ganz, ganz lange gedauert. Und dafür habe ich auch länger gebraucht. Und damit ist dann mir dann auch leichter gefallen, dann so dieses positive Erwachsenenbild von mir selbst zu finden. Weil bisher waren die Erwachsenen immer die, so wollte ich nicht sein. Ich wollte nicht sein wie meine Eltern. Ich wollte nicht sein wie meine Lehrer. Das war mit 30 noch so. Und erst als ich in der Lage war zu sehen, ja, aber auch so wie die sind, das ist nicht alles schlecht. Da ist auch einiges gut. Und ich bin in manchen Dingen auch so wie die. Und das ist okay. Und ich darf so sein. Ich kann mir das selber erlauben. Und ich glaube, das war so ein ganz wichtiger letzter Schritt. Ne? Und dann halt noch viele andere Dinge, die ich gelernt habe. Ne? Also was auch unglaublich wichtig für mich war, neben den Therapien in Sachen Selbstwirksamkeit, war für mich Kampfkunst. Also ich weiß noch, es war wie eine Offenbarung für mich in den ersten Jahren. Bei Fallübungen so dann auf der ganz klaren körperlichen Ebene zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, zu spüren, dass Fallen nicht das Ende einer Bewegung ist, sondern dass Fallen Teil einer Bewegung sein kann, dass es danach weitergeht und man wieder aufsteht. So, das ist so, das kann man sagen, klar, so. Aber das wirklich zu spüren, wirklich zu merken, ja, okay, man fällt und danach macht man was Neues. So, das war für mich auch unglaublich wichtig. Also, wie gesagt, es ist ganz viel noch an Entwicklung stattgefunden.
Lernst du in dieser Zeit jemand zu sein, auch im Nichtstun?
Ja.
Ja. Ja. Sag sofort ja.
Ja, eindeutig.
Wie schafft man das?
Ganz ehrlich, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist einfach auch das Älterwerden. Ich glaube tatsächlich auch an, wenn man Älterwerden begreift, als sich selbst gestatten, neue Erfahrungen zu machen, dann vereinfacht das ganz viel.
Also, man wird gelassener durchs Alter.
Man wird gelassener, genau. Und auch vor allen Dingen, ich war nicht mehr auf der Flucht vor diesem Erwachsensein. Und dass das Erwachsensein auch nicht nur okay ist und unvermeidbar ist, sondern dass das auch was Tolles sein kann. Und dass diese Gelassenheit und nicht immer funktionieren zu müssen und zu können, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für mich. Und ich hatte Hepatitis C und musste dann ein Jahr lang eine Interferon, also eine Kombinationstherapie machen, unter anderem mit Interferon.
Therapie, ne?
Unangenehm ist sehr untertrieben. Du bist ein Jahr scheiße krank auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, emotional so. Und es ist auch natürlich eine Lektion, das durchzuhalten und ein Jahr, also das, was wir jetzt in Corona erleben, ist ein Scheiß dagegen. Ich war ein Jahr lang, ich habe zum Teil den Sommer hinter vorgezogenen Vorhängen auf dem Sofa verbracht, weil ich es nicht geschafft habe, aus der Tür zu gehen. Ich bin morgens Brötchen holen gegangen und danach waren meine Kräfte am Ende. Für den Rest des Tages habe ich keinen Schritt mehr machen können. So, also von daher, wenn du das ein Jahr lang hast, dann musst du lernen, dich damit zu arrangieren. Dann musst du auch in der Untätigkeit was finden, was es aushaltbar macht, was es vielleicht angenehm macht. Und ja, das kam alles dazu und das hat alles geholfen.
Wer bist du heute, wenn du nichts tust?
Ehrlich gesagt, ist Nichtstun heute für mich das Paradies. Also ich habe, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Meine Freundin arbeitet, ich arbeite, wir teilen uns die Erziehungsarbeit 50-50. Ich bin noch Freiberufler, das heißt, ich fange jeden Monat bei Null an. Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich nichts. Und habe aber auch natürlich dadurch, dass meine Kindheit so war, wie sie war, auch für mich von Anfang in Anspruch gehabt, meine Kinder sollen mit, ich habe zwei Jungs und die sollen mit Vater aufwachsen, die sollen genauso viel Zeit mit mir verbringen wie mit ihrer Mutter und das ist wirklich anspruchsvoll. Also
schaffst du es denen, das Nichtstun und den Wert darin zu erkennen, jetzt schon beizubringen?
Ja, ich versuche das. Also Kinder langweilen sich nicht. Und mein Großer, da bin ich auch, es begeistert mich auch immer wieder total. Ich glaube, das ist was ich nie so konnte wie der. Es war schon, als der in der Krippe war, so, dass mir jetzt hier immer gesagt haben, der spielt mit seinen Freunden und irgendwann ist ihm das immer alles zu viel. Dann nimmt er sich sein Schmusetuch und setzt sich eine halbe Stunde in die Ecke. So. Aber das geht ihm dann nicht schlecht, der zieht sich dann da raus. Und wenn es ihm dann wieder reicht, spielt er wieder mit. So, das finde ich toll. Also kann ich von dem noch was lernen.
Dein Sohn weiß in der Krippe schon das, was du jahrelang lernen musstest.
Der weiß, wie es geht anscheinend, ja. Hoffentlich bewahrt er sich das. Also das ist ja mal das Schwierige. Ich glaube, Kinder wissen sowas. Und ist unsere Aufgabe als Eltern, ihnen zu helfen, das nicht zu vergessen. Und das ist ja auch das Schöne durch meine Geschichte. Ich weiß, es gibt keine Sicherheit, es gibt nichts Perfektes. Ja. Und ich weiß, ich versuche all das, was ich bei meinen Eltern nicht gut fand, anders zu machen. Ja. Und ich weiß trotzdem, dass ich andere Fehler machen werde. Da muss ich einfach mit leben. Aber das kann ich auch mittlerweile, glaube ich.
Dann kann man deinem Sohn nur wünschen, dass er sich diesen elterlichen Teil von dir, anders als du, nicht durch Rebellion versucht abzulegen, sondern zu bewahren.
Naja, auf der anderen Seite frage ich mich, also ich glaube, Rebellion ist auf der einen Seite auch was durchaus Gesundes. Und ich frage mich dann, wie sieht die Rebellion bei meinen Jungs aus? Ob die dann irgendwie, keine Ahnung, Nazis werden oder militante Katholiken? Weil
was? Hast du davor wirklich Angst?
Nicht wirklich, nee. Aber so manchmal denke ich mir das so.
Jörg, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast.
Gerne.
Und ich wünsche deinen Jungs, dir und deiner Freundin alles Gute.
Dankeschön. Vielen Dank.
Wer bist du, wenn du nichts tust? Die Frage ist hart. Wir sind es gewohnt, zu machen und zu tun. Leben als Homo Faber, der schaffende Mensch, in einer Welt, die sich immer schneller dreht, die keinen Stillstand zulässt. Ich glaube, dass wir uns durch unsere permanente Geschäftigkeit, das Rennen im Hamsterrad, dem Studium in Regelstudienzeit, dem Abhaken von Punkten im Lebenslauf, dem Beackern von vielen Projekten gleichzeitig, immer auch ein Stück weit von uns selbst ablenken. Alleine sein, mit unseren Gedanken, nur mit uns, das ist nicht einfach. In den letzten Wochen habe ich mich immer wieder gefragt, was aus der Corona-Krise bleiben wird, was wir daraus gelernt haben. Könnte es sein, dass uns die verordnete Entschleunigung auch ein Stück weit gezeigt hat, wie viel Wert darin liegt, einmal nichts oder zumindest weniger zu tun? Wer bist du, wenn du nichts tust? Jörg hatte darauf ganz lange Zeit keine Antwort. Das Heroin war sein Werkzeug, um sich davon abzulenken. Heute glaube ich, dass er seine Antwort gefunden hat und wir alle von ihm lernen können, dass es sich lohnt, diese Frage anzugehen. Nächste Woche treffe ich hier Deborah Feldmann, die in ihrem Weltbestseller Unorthodox ihre Lebensgeschichte erzählt. Deren Verfilmung haben manche von euch vielleicht auf Netflix als Serie gesehen. Deborah wächst in einer jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmara im New Yorker Stadtteil Williamsburg auf. Im Alter von 23 hält sie die strengen Regeln, die Zucht und die psychische Belastung in der ultraorthodoxen Gemeinde nicht mehr aus und flieht mit ihrem damals dreijährigen Sohn nach Berlin. Deborah wird uns ein ganz anderes Leben im 21. Jahrhundert schildern. Sie wird mit uns einen ganz neuen Blickwinkel auf Liebe, Selbstliebe, Sex, Kultur und die Rolle der Frau teilen. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir treu bleibt, wir uns also nächste Woche hier wiederhören. Ich würde mich außerdem riesig freuen, wenn ihr euch die Mühe macht, mir vielleicht ein kurzes Feedback zu schreiben. Hat euch die Folge heute gefallen? Was würdet ihr in Zukunft gerne hier hören? Gibt es auch Verbesserungsvorschläge? Ihr erreicht mich am besten direkt über Instagram, schreibt mir da gerne eine Nachricht. Ich heiße dort wie auch sonst Leon Winscheid. Wünsche euch jetzt eine gute Woche, bin sehr froh, dass ihr wieder dabei wart und alles Gute bis dahin.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.